Hallo, hier ist Mirko und herzlich willkommen zu Sigma 2 Foxtrot. Heute habe ich tatsächlich einen Gast.
Hallo, ich bin Rebecca und heute Abend zu Gast bei Sigma 2 Foxtrot.
Hi Rebecca. Ja, geht's gut?
Ja, doch, ja, muss ich sagen.
Super.
Bisschen alles aufgeregt, klar. Weil es ist das allererste Mal, dass ich überhaupt bei einem Podcast mitmache.
Hey, Premiere.
Genau,
yay.
Ich bin an die ganze Sache gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, muss ich sagen.
Okay.
Die Zusage war so der Sprung ins kalte Wasser, nachdem du mich auf Twitter gefragt hast, nachdem ich mich für die Buchempfehlung bedankt habe.
Ja, ich weiß, ich Shanghai die Leute immer bei jeder Gelegenheit. Da bin ich wie ein preußischer Werber. Aber erzähl mal kurz was über dich.
Ich bin eigentlich mehr so die Fantasy-Leserin und ich kannte Ursula K. Le Guin eigentlich jetzt nur von ihrem Erdseezyklus und fand es auch mal ganz interessant, mal eines ihrer Science-Fiction-Bücher zu lesen, für die sie ja auch bekannter ist fast schon als für ihre Werke im Genre Fantasy. Ich muss auch sagen, ich war bislang eigentlich mehr so der Science-Fiction-Gucker und so in Sachen Bücher, da taste ich mich jetzt so ganz, so ja wirklich als Neuling erstmal überhaupt an das Genre ran.
Okay, und dann gleich so ein Buch, denn
genau.
Wir unterhalten uns heute über einen Klassiker der SF-Literatur, nämlich Die linke Hand der Dunkelheit oder in Deutschland auch mal unter dem Titel Winterplanet erschienen von der erwähnten Ursula K. Le Guin. Und ja, das ist ein ziemlicher Brecher, nicht wahr?
Wenn man sich auf die tiefer liegende Thematik einlässt, ja, von der Geschichte her, die eigentlich, wie ich finde, eher ruhig ist. Also es lässt sich gut lesen, die Geschichte an sich ist eher ruhig, aber es liegt wie bei einem zugeeisten See wirklich unter der Oberfläche. Wenn man sich da wirklich drauf einlassen möchte, dann muss man wirklich mit und nachdenken. Aber es belohnt einen dann auch dafür, wie ich finde.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Es spielt sich auf mehreren Ebenen ab. Und das ist das Interessante an dem Buch. Kurz was zur Autorin. Ursula Kröber Le Guin ist geboren am 21. Oktober 1929. Ihr Vater war Alfred L. Kröber, ein Anthropologe und Professor in Berkeley in der Bay Area. Und er war auch Direktor des Museums für Anthropologie von 1909 bis 1957. Die Mutter war Theodora Kröber, ebenfalls Anthropologin und Schriftstellerin. Und beide haben über Ishi, einen Native American, den letzten letzten Angehörigen des Volkes der Yana geschrieben. Ishi ist der Name, den Alfred Kröber ihm gegeben hat, denn über seinen wirklichen Namen hat dieser Native American nie gesprochen. Und er sagte, ich brauche keinen Namen, denn es gibt niemanden mehr, der meinen Namen nennen kann. Also eine insgesamt sehr traurige Geschichte. Ursula und hatte drei Brüder, drei ältere Brüder, Karl, Theodor und Clifford. In dem Haus wurde viel gelesen und die Eltern waren sehr offen, haben ihre Kinder also sehr animiert zu lesen und auch zu schreiben. Und sie haben natürlich sehr, sehr viele Legenden, Mythen, und alles, was man über die Native Americans herausfinden konnte und was sie wussten, haben sie weitergegeben. Das merkt man natürlich den Schriften von Ursula K. Le Guin an, dass sie da einen großen Hintergrund hat. Die Eltern ermutigten die Kinder immer wieder. Und auch der sehr große Freundeskreis der Krobers trug dazu bei, Ursulas Interesse an Literatur zu entflammen. Mit 9 schrieb sie ihre erste fantastische Geschichte und mit 11 schickte sie zum ersten Mal eine Erzählung an Astounding Science Fiction. Die wurde natürlich abgelehnt. Auf der Highschool war sie dann und war tatsächlich Schulkameradin von Philip K. Dick. Aber die beiden hatten da keinerlei Verbindung zueinander. Später hat sie mal gesagt, PKD war wie ein Gespenst, weil sie es später erfahren hatte. Sie besuchte das Radcliffe College und studierte französische und italienische Geschichte der Renaissance an der Columbia und schloss mit einem Master 1952 ab. 1953 hat sie ein Stipendium für Frankreich bekommen und fährt natürlich standesgemäß mit der Queen Mary rüber und lernt den Historiker Charles A. Le Guin kennen. Und im selben Jahr haben sie in Paris geheiratet. Eigentlich wollte sie über die Dichterin Jean Lemaire de Belge promovieren, aber um Charles Le Guins Karriere zu pushen, hat sie auf diese Promotion verzichtet. Sie kehrten in die USA zurück, damit Charles dort seinen Doktor machen konnte und Ursula arbeitete als Sekretärin und unterrichtete Französisch an der Universität. Ihre Tochter Elisabeth wird 1957 geboren. Caroline geboren 1959 in Idaho, wo auch die wo Charles unterrichtet. Und 1959 zogen sie nach Portland, Oregon. Und da wohnt sie immer noch. Auf Portland muss ich nachher noch mal kurz zu sprechen kommen. 1964 kam dann das dritte Kind Theodore zur Welt. In den 60ern entschloss sie sich, professionelle Schriftstellerin zu werden und hoffte natürlich auch akzeptiert zu werden, denn sie hatte in der Zeit von 1951 bis 61 fünf Romane geschrieben, aber die wurden alle abgelehnt. In der gleichen Zeit schrieb sie Kurzgeschichten und Gedichte. Mit 32 endlich dann das Fantasy oder das Fantastic Magazine übernimmt April in Paris zum ersten Mal eine professionelle Veröffentlichung. Sie schrieb auch einige nicht fantastische Erzählungen, konnte in den frühen 60ern kleinere Arbeiten immer wieder regelmäßig unterbringen und 1966 erschienen dann drei Romane: Rocknor's Welt, Planet of Exile, im Deutsch das zehnte Jahr, und City of Illusion, natürlich Stadt der Illusionen. Und 1968 erschien der erste Band des Erdseezyklus. 1969 kam dann Linke Hand der Dunkelheit. Und sie hat eigentlich immer nachts geschrieben, wenn die Kinder schliefen. Aber ihr Mann Charles war so freundlich, immer dann, wenn sie unbedingt ein Kapitel fertigstellen wollte, hat er sich um die Kinder gekümmert. Und innerhalb weniger Jahre avancierte sie so zu einer der einflussreichsten SF- und Fantasy-Autorinnen ihrer Zeit. Die Liste der Preise und Auszeichnungen, die ist ewig. Hugo und Nebula Award, beide im selben Jahr, 1969, nämlich für Linke Hand der Dunkelheit. Den National Book Award, den Jupiter Award, den World Fantasy Award, den Gandalf Grand Master Award. Das sind nur ein paar. Das Heine-Lexikon der Science-Fiction, da wird geschrieben, das große Verdienst Le Guins ist es, der SF durch ihre reiche, bildhafte Sprache im Verein mit eindringlicher Gestaltungskraft und gedanklicher Tiefe eine neue Dimension gegeben zu haben. Sie hat in der SF neue Maßstäbe gesetzt. Ja, das können wir als Le Guin-Leser ja auch nur bestätigen, nicht wahr?
Ich sag nur, Kahidisch klingt wie Kieselstein in einer Gießkanne.
Ja, ganz genau. Das ist eins dieser Sprachbilder, die sie benutzt. Ja, es gibt eine sehr tolle Seite, die von ihr selbst mit unterhalten wird, ursulakleguin.com. Da ist wahnsinnig viel für die Fans zu finden. Da gibt es Reden, es gibt Interviews, Rezensionen, Essays, Bilder von ihr und über sie. Es gibt ein paar MP3s zum Runterladen. Sie macht wahnsinnig viel für die Fans. Es gibt eine FAQ-Seite, wo sie dann auch sagt, warum sie auf keine E-Mails antwortet. Es ist irre viel und entspannt mich ganz, weil ich bei den Shownotes diesmal nur diesen einen Link einfügen muss. Ihr geht mal drauf, surft mal einfach ein bisschen rum. Das ist Wahnsinn, was ihr da alles an Informationen findet. Also, was hat sie eigentlich motiviert, Left Hand of Darkness zu schreiben? Unter anderem war die nach fast 50 Jahren in Stagnation befindliche Frauenbewegung bekam neuen Schwung in den 60ern und sie war eigentlich auch so ein bisschen genervt von der Frage, was ist eine Frau? Daraufhin kam dieses Gedankenexperiment zustande. Es gibt in Left Hand of Darkness, und man kann es im Allgemeinen sagen, natürlich keinerlei ultimative Antworten. Kein Werk von Le Guin ist wirklich autobiografisch. Sie schirmt ihr Privatleben so gut es geht ab und sie grenzt die Autorin von der Privatperson Le Guin ab. Diese Distanz müssen wir immer im Hinterkopf bewahren, wenn wir über Left Hand of Darkness sprechen. Die Fantastik und die Reise zu den Planeten bezeichnete sie mal in einem Interview auch als Reise nach innen. Und es gibt eine Menge merkwürdiger Kontroversen über das Werk, hauptsächlich von feministischer Seite. Ich glaube, in 53 verschiedenen Artikeln, zitiere ich aus irgendeinem Interview, gab es immer wieder Anfeindungen, warum eine männliche Anredeform gewählt wird. Da kommen wir gleich noch zu. Und die Wahl, das Werk umzuschreiben, hat sie gesagt, nein, das Werk muss für sich stehen und da gibt es eigentlich nichts, was man in irgendeiner Weise ändern muss. In einem Interview mit Rebecca Russ hat sie mal gesagt, Science Fiction beginnt in dem Moment, in der Wissenschaft endet und darf darauf aufbauen. Darum ist es immer schwieriger, Science Fiction zu schreiben, denn die Wissenschaft entwickelt sich so rasant, dass der Autor von Science Fiction große Anstrengungen unternehmen muss, um mitzuhalten. Das ist der Grund, warum immer weniger technische SF geschrieben wird. Denn die Technologie hat alles bereits überholt. Anders ist es, wenn man Sozialwissenschaften benutzt, so wie ich es tue. Die entwickeln sich langsamer. Ein gutes Stichwort, ne? Mhm. Sozialwissenschaften.
Als ich das Buch gelesen habe, fiel mir auf, dass es ist ja auch schon jetzt etwas älter. Und ich hatte mir so überlegt, sind die ganzen Gedankenexperimente, die sie da drin anspricht und ihre ganzen Thesen darin immer noch aktuell oder sind sie es wieder? Denn ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es in den letzten Jahren wirklich wieder verstärkt ist, so klassische Rollenbilder zu fördern. Auch jetzt wieder so ein fast schon ja, epidemisches Aufkommen von rosaner und blauer Kleidung für die Kleinen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird wieder verstärkt in diese zwei verschiedenen Richtungen gedrängt. Mhm. So ein bisschen.
Ja, warum wir das so betonen und warum wir das vermuten, das hängt mit der Geschichte selbst zusammen. Die spielt im Heinisch-Universum von Ursula K. Le Guin, das sie ja in verschiedenen Science-Fiction-Romanen wie Rockernons World und anderen immer wieder anwendet. Nach einem langen Krieg haben sich die Welten zur sogenannten Ökumene zusammengeschlossen, die untereinander Handel treiben und Wissen koordinieren, Wissen austauschen und versuchen, ein mehr oder weniger friedliches Zusammenleben zu sichern. Es gibt 83 Planeten und über 3000 Nationen und es geht denen um den Austausch. Und zwischen den Planeten sind gewaltige Abstände von dem Planeten Winter, von dem wir gleich reden werden, bis zum nächsten Planeten sind es tatsächlich 17 Jahre Reisezeit. Also auch hier ein Faktor, den Ursula K. Le Guin in dieser Story auf jeden Fall berücksichtigt. Genli Ai wird als Abgesandter dieser Ökumene auf den Planeten Gethen oder Gethen, wie würdest du das aussprechen?
Also Gethen. Ich habe die Sachen überwiegend mit deutscher Betonung gelesen. Also bei mir war es auch Gethen.
Gethen, ja, ne? Einigen wir uns darauf. Gethen geschickt und dort soll er über den Beitritt des Planeten eben in diese Ökumene verhandeln. Er ist quasi der Erstkontakter. Und er ist ein sogenannter erster Mobiler. Diese Gesandten werden jahrelang ausgebildet und dürfen sich in die Verhältnisse auf dem Planeten eigentlich nicht einmischen. Die dürfen aber verhandeln und Werbung für ihre Sache, für die Sache der Ökumene machen. Um ihnen die friedlichen Absichten zu betonen, wird immer nur ein Gesandter entsendet. Vorher sind allerdings immer geheim operierende Kundschafter auf den Planeten, die den ersten Mobilen mit Informationen versorgen. Die Bewohner nennen den Planeten Winter, denn es ist ständig eiskalt auf diesem Planeten. Das ist fast schon eine Eiszeit. Es gibt Perioden, wo sie Ackerbau betreiben können, aber das ist fast schon alles. Sie betreiben Ackerbau, sie fischen und das sind auch schon fast alle Nahrungsquellen. Die Bewohner müssen den Elementen trotzen und eigentlich ständig um ihr Überleben kämpfen. Aber jetzt kommt der besondere Punkt. Das ist bisher alles recht harmlos und hat man schon 100-mal gelesen. Aber die Bewohner sind zwar menschlich, aber eben keine Menschen wie wir, sondern sie haben keinerlei sexuelle Merkmale. Sie sind Hermaphroditen, sie sind asexuell, die während eines Zyklus einmal im Monat Geschlechtsorgane ausbilden. Und das ist die sogenannte Kämmerperiode. Und da entsteht das sexuelle Verlangen. Das wird dem wird privat nachgegangen oder tatsächlich auch in errichteten öffentlichen Gebäuden. Das Geschlecht, was sie ausbilden in diesen zwei Tagen des Zyklus, ist nicht wählbar, sondern es wird tatsächlich von der Umwelt beeinflusst und auch von der Attraktion des potenziellen Geschlechtspartners. Die Wissenschaftler der Ökumene vermuten, dass das Fehlen eines Konzepts wie Krieges auf dem Planeten auf eine solche biologische Eigenart zurückzuführen ist. Die Zivilisation auf dem Planeten ist sehr alt, aber in 2000 Jahren hat sie fast keinerlei technische Entwicklung durchgemacht. Die haben keine Raumfahrt, die haben nicht mal Flugzeuge. Und die Gethenianer ist, ja, das ist ein merkwürdiges Volk auf zwei großen Nationen verteilt es sich. Es gibt drei Kontinente und es wird irgendwo gesagt, dass geschätzte 100 Millionen Getindianer auf diesem Planeten leben. Es gibt die eine Nation, heißt Caride, aristokratisch und von einem mehr oder weniger wahnsinnigen König regiert. Und nachdem es ist eine Monarchie, ja fast schon eine Diktatur. Es gibt eine offizielle Religion, das ist das Handara, das dem Taoismus oder dem Buddhismus sehr nahe kommt. Die andere Nation ist Orgyren, die von sogenannten Kommensalen regiert wird. Das kann man mit einem bürokratischen Parteiensystem vergleichen. Auch die haben eine Religion, Yomeshta, und die ist eher monotheistisch geprägt. Eine Besonderheit des Romans ist auch die Form. Es gibt verschiedene Ich-Erzähler. Das wäre einmal Gently Ai, der fertigt für die Ökumene ein Dossier an. Und es gibt die Aufzeichnung eines Gentenianers namens Estravin. Zu dem kommen wir auch noch. Der Roman beginnt in Caride. Gently Ai steht dort unter dem Schutz Terem Estravens. Und der ist das Ohr des Königs, so eine Art Premierminister, und will helfen, tja, die Cariden eigentlich, den gesamten Planeten in diese Ökumene mit hineinzubringen. Es gibt ein sehr komplexes Ehr- und Ansehenssystem, genannt Schiff Kretor. Und das ist so eine Art Gesichtwaren um jeden Preis. Estravan fällt beim König, es gibt einen König, den wahnsinnigen König, fällt in Ungnade und wird für vogelfrei erklärt und ins Exil geschickt. Danach verlässt Gently Ai Caride, um nach Orgyren zu gehen. Und dort wird er offener begrüßt. Die Leute sind ganz anders drauf, aber es gibt da auch interne Streitigkeiten. Und ehe er sich versieht, wird er in ein Arbeitslager gesteckt, muss dort, wird gefoltert, wird verhört, wird unter Drogen gesetzt und tatsächlich von Estravan befreit. Und um zurück nach Caride zu kommen, weil Estravan an die Sache selbst glaubt, er glaubt an die Ökumene und sagt, dies ist das größere Ziel, das Ziel, das dem alles übergeordnet ist. Da zählt keine Loyalität, da zählt kein Patriotismus, da zählt nicht mal mehr das Ich, sondern es ist besser für den gesamten Planeten, für Geten, wenn er in diese Ökumene aufgenommen wird. Und er ist sich sicher, dass er den König davon überzeugen kann, und sie fliehen. Sie fliehen 600 Meilen oder sogar fast 800 Meilen über die sogenannte Gobrin-Eisplatte. Und ja, dabei lernen sie sich quasi etwas näher kennen. Den Gesandten, die haben die Fähigkeit, in Gedanken zu sprechen. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, denn er kommuniziert mit Estravan nachher telepathisch. Sie erleben einen Whiteout. Sie müssen unglaubliche Entbehrungen auf sich nehmen und zum Schluss wird Estravan erschossen. Er opfert sich der Sache und das geheimnisvolle Raumschiff, von dem Gently Ai die ganze Zeit spricht und das als Beweis auf die Erde kommen, auf den Planeten kommen soll, auf Geten kommen soll, damit die Leute wissen, dass er nicht einfach nur irgendwas erzählt, das landet tatsächlich. Und das ist jetzt im Groben der Inhalt dieses Buchs.
Genau.
Also ich fand beim Lesen, dass das eine enorme Herausforderung an die Vorstellungskraft ist. Ja? Mhm. Was damit zusammenhängt, das ist auch ein wichtiger Punkt, über den wir sprechen wollen, dass man immer, wenn der Ich-Erzähler spricht, also Gently Ai spricht, dass man immer das Gefühl hat, die Gentenianer sind Männer.
Ja, er erklärt es ja auch, dass er eben das generische Maskulinum benutzt, weil er das Pronomen, also das Ersatzwort, das es in der Carida und auch in der orgorenischen Sprache gibt, dass man das nicht übersetzen kann, weil es einfach keine Übersprechung gibt, Entsprechung gibt.
Das ist aber doch schon eine der Ebenen, wie man versuchen muss, den Roman, in irgendeiner Weise zu verstehen. Es gibt eigentlich keine Rollenklischees. Ja, die Getinianer verwandeln sich einmal im Monat in einen männlichen Part und in einen weiblichen Part. Man weiß nicht genau, warum es so ist. Man hat seine Vermutung. Aber sie haben kein festgelegtes Geschlecht. Und das hat ja enorme Auswirkungen auf ihr gesellschaftliches Leben, eigentlich die gesamte Entwicklung des Planeten.
Also er hatte ja auch irgendwann in seinen Aufzeichnungen dann geschrieben, dass sie halt dass man halt auch nicht den Fehler machen soll, dass man die Gitanianer, solange sie halt nicht in Kemmer sind, als ein Neutrum betrachten darf, weil sie ja das Potenzial haben, also immer das Potenzial haben, entweder männlich oder weiblich zu sein. Und immer wenn er halt anfängt, so zu schreiben, so ja, jetzt irgendwie am Anfang bemängelt er halt, ja, ich muss bemängeln sagen, es kommt von den Beschreibungen her halt ein bisschen eher negativ rüber, dass ein Mensch mit Macht wie Estraven sich Genlis Meinung nach plötzlich benimmt wie eine Frau.
Mhm. Ja.
Also dass irgendwie für ihn Frau und Macht irgendwie nicht zusammenpasst und ihn irgendwie verunsichert. Später bei seiner Zimmerwirtin, wo er halt auch wirklich Zimmerwirtin schreibt, empfindet er das schon eher als positiv, schon eher als belustigend und sympathisch, weil, ich könnte jetzt bösartig behaupten, sie nichts zu sagen hat.
Okay.
Also, ne? Es ist immer schwierig.
Es ist sehr schwierig. Ich war die ganze Zeit, wenn ich es gelesen habe, es gibt verschiedene Episoden, wo er mit Gentinianern zusammen ist, mit einer ganzen Gruppe von Gentinianern, als er in Orgeren, ich habe ein Problem, diesen Namen auszusprechen, Orgeren, also in diesem bürokratischen Staat, da gibt es einen Überfall. Er ist hingegangen, hat Kahide bereist, hat sich das alles angeguckt, ist sehr freundlich aufgenommen worden. Die haben dort das eine große Gastfreundschaft. Man geht also in eine sogenannte Domäne rein. Diese gesellschaftliche Struktur kennt zwar sowas Ähnliches wie Dörfer, aber das sind eigentlich sehr, sehr große Häuser, in denen ein Clan lebt. Und sie nennen es den Herd. Das ist für die sehr zentral. Und er bereist das Ganze, versucht ein bisschen die Kultur kennenzulernen. Man darf auch nicht vergessen, er ist schon 2 Jahre auf diesem Planeten und versucht dann endlich mal die Kultur etwas besser zu verstehen. Und geht dann über die Grenze in dieses andere Land, in dieses Orgeren. Und dort findet ein Überfall statt auf ein Dorf in einem umstrittenen Tal. Mhm. Was es damit auf sich hat, wird man später erfahren. Die müssen alle fliehen aus den Häusern, die bombardiert werden. Er flieht. Dann werden sie alle auf einen, in einen Schutzraum gebracht. Und ja, es ist mit diesen ganzen Leuten zusammen. Und ich habe immer wieder vor meinem geistigen Auge, wenn ich mir vorgestellt habe beim Lesen, wie das aussieht, habe ich immer wieder Männer, Frauen und Kinder gesehen. Kinder, ja, die gibt es da ja, aber immer Männer und Frauen, und zwar ganz, ganz klar in ihrem Erscheinungsbild. Mhm. Das konnte ich nicht ausstellen.
Ja, es ist schon ein wenig schwierig, obwohl ich eher so ein bisschen immer die Frage hatte, ob sich halt auch die Gesichtszüge, wenn sich die Gentinianer dann in der Kämmer befinden, wenn sie halt weiblich sind, ob auch die Gesichtszüge noch etwas weicher werden oder halt kantiger, wenn sie in der Zeit zu Männern werden. Also es gibt ja auch jetzt hier so gewisse Ansichten, wie Androgynität jetzt aussieht. Das ist ja immer so ein Mittelding zwischen männlichen und weiblichen Aussehen. Also meistens ist es dann eher, was mir jetzt aufgefallen ist, dass wenn es ums Thema Androgyn geht, ist eigentlich, wenn mehr Männer sind, die eher zarte Gesichtszüge haben. Mhm. Also die halt eher so vom Aussehen her so diesen Mittelpunkt zwischen weiblichem und männlichem Aussehen gehen. Mhm. So jetzt bei, also mir fiele jetzt auch spontan so in meinem Kopf kein Bild ein von einer, ja, androgynen Frau. Es ist schwierig.
Es ist äußerst schwierig. Musste ich das revidieren und sagen, nein, Moment, das sieht so aus. Nein, wie sieht denn das eigentlich aus? Das ist aber auch eine Barriere, über die man nicht wirklich drüber kommt. Und das finde ich aber auch die große Herausforderung an diesem oder in diesem Roman.
Genau. Es sind halt auch so die eigenen Sehgewohnheiten,
Ja.
was man halt selber gewohnt ist.
Genau, man überträgt das automatisch und eigentlich versucht Le Guin ja genau das auszuklammern oder immer wieder bewusst zu machen, dass hier so gar nicht gedacht werden darf. Was ich gerade, was ich interessant fand, das hast du gesagt, sie bezeichnen sich als Potenziale. Das ist toll, ne? Also sie können sowohl männlich als auch weiblich sein. Sie haben gar keinerlei Einfluss darauf. Ja, ein wenig schon. Also es gibt die Möglichkeit, das durch Pheromone zu beeinflussen. Aber
Genau.
so landläufig gesehen haben sie da keinen Einfluss drauf, sondern es passiert einfach.
Genau. Also die Gentianer sprechen ja auch ganz freimütig drüber, so, ja, ich habe so und so viele Kinder gezeugt, aber ich habe auch so und so viele selber bekommen. Weil es ist ja beides möglich. Sie können ja Kinder zeugen, sowie auch selbst Kinder bekommen.
Und das ist wiederum interessant, es gibt da kein soziales Geschlecht, also es gibt keinerlei Aufteilung, das ist jetzt eine Männerrolle und das ist eine Frauenrolle. Das hat aber auch gleichzeitig zur Folge, dass es keinerlei sexuelle Diskriminierung gibt, keinerlei Vergewaltigung, jedenfalls keine, die bekannt ist. Und das ist, wenn man jetzt auf Freud zurückgreift, es gibt keinen Ödipus-Komplex, höchstwahrscheinlich. Zumindest sagt das ja Jen Li Ai, dass es da keinen Ödipus-Komplex gibt.
Genau,
Ja, und
also die Kindererziehung ist da ja auch Gemeinschaftssache. Die werden ja vom gesamten Herd großgezogen.
Und man kann sagen, dass dieser Planet frei von Konflikten ist, die ihren Ursprung in der Sexualität haben, in der tja, Sublimierung. Es wird gesagt, dass auf Ägypten keinerlei Krieg bekannt ist. Also die kennen das Wort nicht mal. Die wissen gar nicht mal, was das bedeutet.
Ja, es stimmt. Obwohl man meinen könnte, nachdem halt Thiebe Premierminister in Kahidi geworden ist, dass er versucht, so etwas wie den Kriegszustand auf Geten zu ja, erfinden und zu etablieren.
Genau.
Indem er halt diesen ja, halt zum Kampf um diesen Zankapfel, dieses Grenzgebiet halt aufruft und versucht halt das Volk dazu aufzustacheln.
Ja, Ogoreyn wird immer stärker und Kaede muss aufholen. Und das will man durch diesen Krieg erreichen. Ist das Konzept nicht fremd? Er hat es verstanden, was es bedeutet. Und die Gesellschaft ist auch nicht ungefährlich, denn es gibt zwar keine Kriege, es gibt zwar auch keine Sklaverei, aber es gibt Attentate und es gibt Todesurteile durchaus. Und es gibt auch durchaus Mord.
Ja, das gibt's.
Ja, aber aus anderen Beweggründen.
Genau.
Also,
Halt nicht, ja, staatlich organisiert. Gut, klingt jetzt auch ein bisschen falsch, aber.
ja, das ist schon richtig. Es gibt Todesurteile, aber die haben einen wirklich anderen Hintergrund. Es ist natürlich gewagt zu behaupten, dass man Krieg darauf zurückführen kann, dass es diesen Sexualkomplex nicht gibt. Ja, es gibt auch eine andere Erklärung, die angeführt wird. Der Planet ist ständig so vereist und so kalt, dass die gar keine Ressourcen dafür übrig haben, um einen heftigen Krieg zu
Genau.
führen. Es bleibt offen. Und das ist so eine Sache, die an dem Roman sehr sympathisch ist. Es bleiben solche Fragen offen. Es werden Vermutungen angestellt. Es werden Thesen aufgestellt. Aber letzten Endes kann man das nicht klären, weil es gibt da keinen Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist so und so passiert. Selbst die Frage, warum sich nun die Gentianer einmal im Monat in Männchen oder Weibchen verwandeln, ist nicht geklärt. Man hat die Vermutung, dass in der Zeit vor der Ökumene mal auf dem Planeten ja genetische Experimente durchgeführt worden sind. Also die sind genetisch manipuliert worden, um eine solche Auswirkung mal zu testen, ob sie dadurch fruchtbarer werden, ob sie dadurch friedlicher werden. Man kann das nur vermuten, was passiert ist. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen darüber. Man ist also da in der Schwebe gehalten. Es wird uns nicht verraten, aber wir müssen mit der Tatsache zurechtkommen, dass es so ist, wie es ist. Und es gibt da auch eine Begegnung, von Jen Li Ai im Gefangenenlager mit jemandem, der dabei ist zu sterben. Und der sagte auch etwas Ähnliches. Nun ja, ob es so wird oder so wird, das ist eigentlich egal. Es ist, wie es ist und damit müssen wir zurechtkommen. Und das ist auch ein wichtiger Ausgangspunkt für Le Guins Denken in diesem Roman, was sie uns damit sagen will. Das klingt furchtbar. Was will uns der Dichter damit sagen? Aber machen wir das einfach mal so Straßenliteraturkurs. Ja, die Frage ist wirklich, warum hat sie dieses Gedankenexperiment angefangen? Das kann ja nicht nur oder nicht alleine eine Genderfrage sein.
Weil es gab ja auch in diesem Bericht, der ja an diese Gesandten weitergegeben wird, diesen einen Gedanken, ob es vielleicht auch Teil des Experimentes war, festzustellen, ob die Entwicklung einer Zivilisation überhaupt möglich ist, wenn es keinen Sexualtrieb als Antrieb gibt.
Ja.
Und ob es dann überhaupt noch Fortschritt oder so etwas gibt, weil ja diese Triebfeder fehlt.
Und interessanterweise stagniert der Fortschritt ja ein wenig. Also die haben Radio. Die haben, glaube ich, auch Telefone. Mhm. Die haben mehr oder weniger elektrische Vehikel, aber die haben keine Flugzeuge, keine Raumfahrt und viele andere Dinge nicht. Und auf dem Planeten zum Beispiel gibt es keine größeren Säugetiere. Es gibt keine staatenbildenden Insekten. Das sind ja auch alles Dinge, die möglicherweise mit dem Genetic Engineering auf diesem Planeten zusammenhängen. Mhm. Und das ist nur eine Vermutungsebene. Aber wie du gerade sagtest, eine Gesellschaft ohne Triebfeder, wo es solche Konflikte nicht gibt, wie kann sich sowas entwickeln? Und da stehen ja viele Leute in der Reihe Pate dafür, wie sich eine Gesellschaft, eine patriarchalische Gesellschaft entwickelt hat. Simone de Beauvoir kann man da nennen mit das zweite Geschlecht, das an starke soziale Faktoren an der Sexualität gekoppelt sind. Aber hier scheint das anders zu funktionieren und Jen Li Ai bekommt keinen Zugang zu den Leuten. Er versteht sie nicht und sie verstehen ihn wiederum nicht, weil sie können mit diesem Konzept überhaupt nichts anfangen.
Genau. Er wird ja auch immer wieder mal als der Perverse bezeichnet,
ja,
weil er halt ständig in Kämmer ist und ständig männlich. Das kann ja nicht normal sein.
Ja, das macht ihnen bisweilen sogar Angst.
Genau.
Ja.
Es gibt ja auch, du hast ja vorhin diesen Angriff im Grenzgebiet erwähnt. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt Genlis erster Kontakt überhaupt zu einem Getenianer in voller Kämmer war, aber es setzt sich doch ein junger Getenianer zu ihm und fängt an, mit ihm zu reden. Also er merkt zwar auch, okay, der hat Angst, aber irgendwie, warum rückt er mir jetzt so auf die Pelle? Weil er sucht ja auch Körperkontakt und es wird ja auch geschrieben, dass er die Hand, ich weiß jetzt nicht mehr, ob er es auf Genlis Arm oder, ja doch, ich glaube, auf seinen Arm legt. Und als er den jungen Yetenianer dann wieder draußen bei Licht sieht, stellt er ja erschrocken fest, meine Güte, der sieht aus wie ein Mädchen.
Er ist im Kämmer und fühlt sich zu ihm hingezogen.
Genau.
Das war, glaube ich, als sie zum Gefangenenlager abtransportiert waren. Diese Szene fand ich auch sehr interessant. Dieser Transport ins Gefangenenlager, man kann es wie einen Gulag sich vorstellen, der ist sehr, sehr grausam, weil die werden dann da eingepfercht in diesen Lastwagen. Die Wachen kümmern sich manchmal einen halben Tag nicht darum. Und es sterben zwei während der Reise. Angst und Ungewissheit. Und dann plötzlich befindet sich der Gentinianer im Kämmer und fühlt sich zu ihm hingezogen. Und dann sagte er, glaube ich, etwas sinngemäß, diese Leute haben mir so viel gegeben und jetzt, wo einer mich braucht oder einer was von mir möchte, kann ich es ihm nicht geben oder bin nicht dazu bereit.
Genau.
Ja, das ist wieder diese Grenze, die er nicht überwinden kann. Weil ihm das merkwürdig vorkommt.
Ja, er reagiert da, er hat doch im ersten Moment so richtig, ja, erschrocken. Er zieht sich ja dann ganz in die andere Ecke zurück. Er nimmt es dann ja auch in Kauf, dass er friert, weil er nicht mehr in der Mitte sitzt, weil die ganzen anderen Getenianer haben ja ihn und einen älteren Getenianer immer in ihre Mitte genommen.
weil sie so frierten.
Genau, weil die haben die, hatten die ja auch alle nackt da eingepfercht.
Richtig, ja. Und das ist auf diesem Planeten, den die Leute auch Winter nennen, auf dem es permanent kalt ist, schon eine sehr, sehr gefährliche Sache. Und was ich in dem Zusammenhang gelesen habe, war von Aaron Taylor Dahl eine Rezension zu Linker Hand der Dunkelheit. Und da sagte sie, betonte, dass wir in einer Kultur des Oder leben und im Roman eine Kultur des Und gezeigt wird als Alternative. Das fand ich einen interessanten Punkt. In der Tat, es gibt diese Oder-Kultur, wenn wir das jetzt auf Mann oder Frau mal fokussieren. Und dort ist es beides. Deswegen finde ich die Bezeichnung Potenzial so interessant.
Aber was ich in dem Gefangenenlager dann zum Schluss sehr ja bedenklich fand, war Folgendes. Es ist ja so, den Sexualtrieb als Antrieb kann man auf dem Planeten einfach nicht heranziehen. Aber die Insassen sowie auch die Wärter werden in diesem Gefangenenlager ja unter Drogen gesetzt, damit sie nicht in die Kammer kommen. Das heißt eigentlich, und das ist, finde ich, dann schon sehr unmenschlich, dass man den Leuten dort ihr ganzes Potenzial nimmt. Man macht sie damit wirklich zu einem S.
Ja, man versucht sie zu brechen dadurch.
Genau.
Ja, also es ist essentiell für sie, dass sie ins Kämmer kommen, aber wenn man es ihnen nimmt, ist die Sache für die ja psychologisch so anstrengend, dass sie eigentlich nicht wirklich Folter brauchen. Offensichtlich findet Folter statt, das sind diese Untersuchungen und das unter Drogen setzen, die werden auf jeden Fall Matsche im Hirn. Aber diesen essentiellen Teil, ja, ich frage mich immer, das Kämmer, wie wichtig, also welche Relevanz hat es in dieser Gesellschaft? Ist es so, dass sich das tatsächlich alles drumherum konzentriert? Oder ist es tatsächlich so, ja gut, 26 Tage, Zyklus, 2 Tage im Monat, ist das halt so und den Rest können wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Das klingt an, oder?
Ja, Bedeutung würde ich nicht sagen, aber es ist ja so, es gibt ja wie gesagt, diese Kämmerhäuser, in die jeder Getinianer, der in der Kämmer ist und keinen unmittelbaren Partner hat, gehen kann. Und es ist auch ohne Probleme möglich, einfach zu sagen, so, hier Chef, nächste Woche ist bei mir Kämmer angesagt, ich brauche frei. Alles kein Problem. Es ist schon so ein bisschen, also die Gesellschaft ist schon um diesen Zyklus herum eingerichtet. Aber es wird nicht irgendwie als ja negativ angesehen. Es ist halt völlig normal.
Es ist für die normal, aber hier kommen wir schon wieder in den Bereich unserer Vorstellungen und unserer Diskurse
Ja,
hinein.
klar.
Aber das ist ja der interessante Punkt. Ich glaube, dass es Ursula Le Guin nicht primär darum geht, jetzt eine rein androgyne oder bisexuelle oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, Gesellschaft darzustellen, im Sinne zu fragen, okay, was bedeutet das eigentlich? Sondern es geht viel weiter, indem man sagt, okay, das Denken überwinden, also das eingefahrene Denken, das Klischeedenken überwinden. Da gibt es eine Menge Beispiele in der Science-Fiction-Literatur, wo genau das passiert. Bei Ted Chiang zum Beispiel in Geschichte deines Lebens ich zitiere das sehr oft, weil das einfach wirklich eine faszinierende Geschichte ist, wo es darum geht, lineare Denkstrukturen zu überwinden. Es gibt einen Roman von Robert Silverberg, Zeit der Wandlungen heißt der. Da ist auf dem Planeten Bortan das Wort Ich geächtet. Individualismus ist verpönt. Und wenn jemand sagt, ich habe das gemacht, ist dieses Ich geradezu eine obszöne Geste. Und es kommt jemand von außen, ein Erdenbewohner, und bringt eine Droge mit. Und ja, eine Droge natürlich. Der gute Silverberg. Und gibt diese Droge und der Protagonist lernt plötzlich, dass es das Individualismus und ich und auch so ein bisschen Egoismus nichts Schädliches sein muss. Und er wird aus seinen Denkweisen herauskatapultiert. Er muss es anders verstehen. Auch hier David Gerrold und Larry Niven haben ein wunderbares Buch geschrieben, Die fliegenden Zauberer. Ein Außerirdischer, in dem Fall ein Mensch, ja, havariert auf einem Planeten, wo eine sehr archaische Gesellschaft lebt und er bringt denen alle möglichen Sachen bei, bis hin zu einer funktionierenden Währung, einfach um sein eigenes Schiff wieder zu erreichen. Das heißt, er verändert sehr stark und nachhaltig ihre Denkweisen. Ein anderes Beispiel, Paul Corry hat ein Buch geschrieben, Die Radarwelt. Da können die Bewohner des Planeten nicht sehen. Sie sind blind, sie arbeiten quasi mit Radar. Und der da hinkommt, der versteht es nicht, warum die Häuser aus Glas sind. Und er erzählt ihnen, ja, es ist freundlich, dass ich sie gesehen habe und sie können mit dem Wort sehen nichts anfangen. Heißt also, genau wie auf Gitten, dass eine Gesellschaft, die von vornherein anders erzogen ist, aufgrund der biologischen Umstände, dass sich ein anderes Sozialgepräge herausfindet und dass man da quasi einen Konflikt hat. Und ich glaube, um die Überwindung dieses Verstehenskonflikts, das ist eigentlich der Hintergrund von Le Guins Roman. Mhm.
Genau. Also es ist auch das, wie ich finde, man auch mal wirklich überdenken muss. Das Problem hat Genly ja stellvertretend für den Leser auch. Einfach mal diese Zuschreibung wirklich von, ja, typisch männlich, typisch weiblich auch mal zu überdenken und in Frage zu stellen, weil er ja wirklich mit dieser völlig anderen Art von Gesellschaft und auch Sexualität halt dort wirklich vor Ort konfrontiert ist. Und wie gesagt, auf dem Planeten ist das wunderbar normal, so normal wie jetzt unsere zweigeschlechtliche Aufteilung und das auch für uns normal ist. Aber es gibt ja auch hier Sachen wie jetzt Transsexualität und Transgender und alle möglichen anderen Spielarten, die jetzt so langsam auch so ein bisschen ins Licht der Gesellschaft und auch in die Köpfe der Leute kommen. Je nachdem, wo man sich im Internet rumtreibt, auch stärker, weil viele halt das Internet jetzt als Treffpunkt und auch als, ja, ihr persönliches Sprachrohr benutzen können. Und es kann, also ideal wäre es, wenn so ein bisschen so ein Umdenken oder zumindest so die Bereitschaft entstehen würde, anzuerkennen, dass es auch andere Formen gibt und die genauso in Ordnung sind, wie das, was so, ich kann es plump gesagt, jetzt zur Norm erhoben worden ist.
Das sind die Bezugssysteme, das Problem der Bezugssysteme.
Genau.
Und die haben sich etabliert bei Gen AI, hat sich das über die Generationen hin etabliert, er kennt es so. Und er versucht mit Estraven, über den wir auch noch kurz sprechen müssen, wenn sie in dieser Eiswüste sind, zeichnet er ihm das Yin-Yang-Symbol ein. Also das ist so der Punkt, wo beide sich näher kommen. Er bringt Estraven die Gedankensprache bei, also Telepathie. Und Estraven hört ihn, aber mit der Stimme seines toten Bruders, den er sehr geliebt hat und mit dem er auch Nachwuchs gezeugt hatte.
Genau.
Ja, also Inzest in dieser Form ist gar nicht verboten auf dem Planeten. Jetzt die Frage, was das für die genetische Vielfalt bedeutet, das sei mal außen vor. Darum geht es nämlich auch wiederum nicht. Das ist so eine vordergründige Frage, die sich da aufdrängt. Aber die ist gar nicht gemeint. Sondern die beiden schaffen es auf dieser enormen Eiswüste, 600 Meilen Eis, bis hin zu einem Whiteout, dass die tagelang nicht erkennen können, was oben und unten ist und total die Orientierung verlieren. Das ist ja, hat ja schon eine enorme Symbolkraft. Die sind da beide vollkommen fremd, aber beide auch gleichzeitig dem Ziel der Ökumene verpflichtet. Denn Estraven sieht ein, dass es für den Planeten und für sein Volk das Beste ist, sich der Ökumene der Planeten anzuschließen. Und Gen Li Ai weiß es sowieso, denn er ist ein Gesandter. Das heißt, die beiden Vertreter des Volkes vollkommen einsam, denn Estraven ist ja für vogelfrei erklärt worden. Er ist im Exil. Jeder, der ihn trifft in Kahide, darf ihn umbringen. Ist einsam. Sein geliebter Bruder ist nicht mehr da, der ist tot. Auch das lässt ihn vereinsamen. Und Gen Li Ai hat natürlich seit 2 Jahren keinen Kontakt mehr, wirklichen Kontakt mehr zu seiner Gesellschaft. Er hat ein Kommunikationssystem, aber dessen ist er auch beraubt, als sie in dieser Eiswüste sind. Und da kommen die beiden sich wirklich, ja, man kann sagen, sie kommen sich näher. Bis hin zu einer fast sexuellen Episode.
Genau.
Ja. Und das ist so der Punkt, wo sie alle Vorbehalte und alle Verständnislücken überwinden und langsam aber sicher verstehen, was es bedeutet. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass er ausgerechnet ihm an diesem Punkt dieses Yin- und Yang-Symbol des Taoismus zeigt.
Genau, weil er zeigt Estraven damit ja nochmal, dass er jetzt verstanden hat, dass Estraven eben kein Widerspruch ist durch sein Potenzial, sondern einfach eine Einheit, wie das Yin-Yang-Symbol. Das zeigt ja auch, dass diese Gegensätze zusammengehören. Nicht, dass sie sich, nicht unbedingt, dass sie einander bedingen, aber dass sie einfach zusammengehören. Weil der Titel des Buches ist ja auch ein Teil von einem Gebet.
Ja.
Der Hatara. Genau. Das Licht ist die linke Hand der Dunkelheit, die Dunkelheit die rechte Hand des Lichts. Zwei sind eins, Leben und Tod. Sie liegen beisammen wie Liebende in Kämmer, wie aneinandergelegte Hände, wie das Ziel und der Weg.
Und das ist, ja.
Genau. Und das ist ja dann auch der Ursprung des Titels.
Mhm.
Wozu ich auch erst sagen musste, da komme ich jetzt auch schon kurz nochmal zu dem Thema irgendwie Zuschreibung. Das Interessante ist ja zum Beispiel auch, dass links oder speziell die linke Hand eigentlich auch eher mit negativen Assoziationen besetzt ist in vielen Kulturen.
Der Pfad der linken Hand, ne? Da gibt es eine ganze philosophische Abhandlung drüber.
Ja, genau.
Das glaube ich.
Und habe ich mir auch so gedacht, okay, was kommt da jetzt wieder? Na gut, lesen wir mal rein.
Ja, was auch interessant ist, dass in dem Punkt, wenn die auf der Eisfläche sind und sich annähern, auch über Gedanken miteinander kommunizieren, das ist ja schon fast eine Form der Liebe, die beiden sich da entgegenbringen.
Mhm.
Ja? Und Martin Buber hat mal gesagt, dass das Ich immer ein Du braucht, um verstanden zu werden. Er hat das natürlich überhöht nachher ins Transzendente hinein. Aber eine Form von Transzendenz liegt ja auch hier vor. Es ist das Überwinden. Und es ist auch kein Zufall, dass Ursula K. Le Guin hier eins der ältesten Motive der Literatur und auch der Science Fiction benutzt hat, nämlich die Reiseerzählung in einer gewissen Art und Weise. Und das auf mehreren Ebenen. Reise, dass Jen Li Ai auch von den Planeten kommt, um Genten in die Ökumene mit aufzunehmen. Mhm. Er muss später durch die Kontinente reisen, um das überhaupt zu verstehen. Dann reist er, nachdem Estraven ihn befreit hat, reisen sie zusammen über das Eis und bekommen quasi die Erkenntnis. Und zum Schluss muss er einen Weg gehen über seine Bezugssysteme. Die muss er auch überwinden. Na, und das ist dieses Reisemotiv ist ja schon fast ein alter Hut. Wenn man in der utopischen und fantastischen Literatur quasi seit Homer schon versucht, die eigene Zeit zu begreifen, die eigene Zeit zu karikieren oder näher zu beschreiben. Und das setzt Ursula K. Le Guin ziemlich geschickt ein, das Ganze.
Mhm.
Auch das auf Genten die Literatur. Die haben sehr viele Mythen und Legenden und Geschichten.
Mhm.
Und das wird zwar schriftlich fixiert, aber eigentlich lebt es in der mündlichen Tradition.
Genau.
Das ist eine Gemeinschaftsstruktur, das ist eine gemeinschaftbildende Sache, dass diese Geschichten erzählt werden. Das ist für die auch unglaublich wichtig.
Mhm. Also sie sind ja, nachdem sie das Eis überwunden haben, sind sie ja in diesem kleinen Dörfchen da an der Küste. Und Estraven wird ja auch darum gebeten, zu erzählen. Und er schmückt das ja dann zu einer richtig epischen Saga auf. Obwohl Genli dann ja auch meint, dass die Geschichte eigentlich nicht mehr ins Hier gehört, sondern eigentlich dem Eis gehört. Weil sie diese Reise ja hinter sich gelassen haben.
Ja, das sind so die Punkte, wo man wirklich denkt, Donnerwetter, hier geht's aber in die vierte Ebene runter. Also das ist nicht mehr so einfach nur Science Fiction, sondern das ist definitiv schon symbolisch so aufgeladen. Das überliest man schnell. Es ist ein schwieriges Buch, das muss man auch dazu sagen. Auch weil Le Guin hier ein Experiment macht, was in der Zeit, als sie es geschrieben hat, gar nicht so bekannt war. Nämlich, sie durchbricht das in der Science-Fiction-Literatur bis dahin eher bekannte lineare Erzählen. Wechselt den Protagonisten, baut diese Legenden ein. Und Harold Bloom, das ist ja quasi einer der Gottväter der Literaturkritik, der hat gesagt, dass Ursula K. Le Guin hier die Fantasy oder die Fantastik in höhere Bereiche geführt hat, als Tolkien es gemacht hat. Das ist natürlich, ja, ein Adelstitel, kann man sagen.
Kann man sagen, ja. Weil man kann über Tolkiens Werke ja sagen, was man möchte. Mir schreibt der gute Mann ein bisschen zu langatmig, wenn ich ehrlich bin. Aber er hat ja, das muss man ihm zugutehalten, und das gestehe ich auch noch gerne zu, er hat ja eigentlich das Genre mitbegründet oder zumindest, kann man sagen, salonfähig gemacht. Es wurde auf jeden Fall gelesen. Ohne, dass es gleich abgetan und im Regal stehen gelassen wurde. Und auch bei Tolkien, Herr der Ringe, das Reisemotiv.
Ja.
Da finden wir es auch wieder.
Es,
sogar
ja,
gleich
es ist,
zweimal. Im Hobbit ist es ja genauso.
Genau. Das ist ganz wichtig und ein ganz wichtiges Merkmal für die Erkenntnisliteratur, für den Bildungsroman auch. Dass hier, ja, man kann eigentlich schon Joseph Campbells Reise des Helden zitieren, dass hier jemand auf einem gewissen Erkenntnispunkt ist und nicht weiterkommt und dann passieren furchtbare Dinge und dann muss er was durchstehen und dann muss er eine Prüfung ablegen, eben diesen Gang übers Eis, und das verändert ihn nachhaltig und zum Schluss bekommt er den Preis.
Genau.
Und das ist ja hier auch so.
Ja.
Also ist das ein Roman ausgestattet mit wirklich wichtigen literarischen Fähigkeiten, mit wichtigen literarischen Strukturen, die wir in der ernsthaften Literatur, wenn wir so kleinlich sein wollen, das mal für einen Moment aufzuteilen. In Science Fiction ist nicht ernst, aber das ist natürlich Quatsch. Science Fiction ist sehr ernsthaft, gerade wie wir jetzt schon wieder sehen. Mhm. Aber das, nun, sie benutzt einen solchen Hintergrund, sie benutzt solche Topoi und Metaphern, um wirklich darzustellen, die Überwindung kann stattfinden, aber sie verlangt Opfer. Man muss darüber hinausgehen. Auch eine interessante Sache, Genli Ai ist, er bezeichnet sich selbst als erdfarben. Er ist dunkler als die Bewohner des Planeten.
Genau.
Das kommt nur nebenbei raus und es ist auch nicht relevant eigentlich, wie ich finde.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das, wie ich das Buch das erste Mal gelesen habe, gar nicht aufgefallen. Mir ist dieser eine Satz, in der er seine Hautfarbe beschreibt, überhaupt nicht aufgefallen.
Ja, es kommt so nebenbei.
Ja, genau.
Wird das vermittelt. Es ist da, aber es ist nicht relevant.
Genau. Und ich hatte halt auch irgendwann mal überlegt, okay, weil es gibt auch irgendwie einen Bericht darüber, dass halt diese ersten Mobilen, darüber wird nur auch in der männlichen Form geredet. Ich saß da und dachte mir so, ja, sind die ersten Mobilen immer männlich? Und irgendwie später dachte ich mir dann, es wäre vermutlich jetzt speziell für die Getenianer sehr, also noch merkwürdiger gewesen, wenn sie eine Frau als erste Mobile nach Geten geschickt hätten.
Möglicherweise. Möglicherweise.
Dass das vielleicht auch schon so ein kleines Zugeständnis dafür war, dass der erste Mobile nicht gleich als fremd auffällt.
Mhm.
Weil es ist ja auch so, dass Getenianer scheinbar keinen Bartwuchs haben, weil sie Genlis Barthaare komplett entfernt haben, bevor er nach Winter aufgebrochen ist. Also war es wahrscheinlich auch für die Ökumene einfacher, einen Mann nach Geten zu schicken, weil und damit auch erfolgsversprechender, anstelle halt zu sagen, gut, können wir auch eine Frau hinschicken. Die bekommt das genauso gut hin.
Ja, vielleicht hätte sie mehr Verhandlungsgeschick oder wäre pragmatischer gewesen. Er hängt ja 2 Jahre rum erstmal in Kaede und es passiert nicht wirklich was.
Genau, ja, aber ich weiß nicht, vielleicht so jetzt, es war jetzt halt mein Gedanke, dass halt das vielleicht einfach, ja, zu exotisch gewesen wäre für die Getinianer. Ich weiß es nicht. Also.
Ja, aber der Verdacht liegt nahe. Einen Grund hat es auf jeden Fall. Und da Le Guin hier schon sehr starke Experimente macht und sich sehr, sehr weit vorwagt in Gedankenexperimenten, wäre es natürlich für sie ein leichtes gewesen, das umzuschreiben. Es soll auch eine, ich glaube, The Winter King, da wird das ist eine Erzählung davor, das habe ich nicht mehr so ganz in Erinnerung, ist zu lange her. Aber ich glaube, das ist so eine Art ähnliche Geschichte, in der tatsächlich das Pronomen in sie umgewandelt wird. Und sie musste sich ja dafür verteidigen, dass sie ständig diese männlichen Pronomen genommen hat. Es gibt da einen Aufsatz von 1976, ist Gender Necessary, und für 1987 ist Gender Necessary Redux, wo sie sich dafür ja mehr oder weniger entschuldigt, dass es immer wieder männliche in der männlichen Pronomenform existiert. Aber andererseits, es ist eine Frage des Schreibens. Man kann natürlich jetzt versuchen, irgendwelche Binnen-Is rein zu konstruieren, und sie schreibt dann auch von Beispiele, Pronominalkonstruktionen, die sie sich ausgedacht hat, aber das hemmt den Lesefluss. Ja. Das funktioniert so nicht. Und ja, Jenly Ai, der entschuldigt sich ja quasi auch dafür, oder er erklärt es, warum es so ist. Und ich glaube, das ist eine einfach nur pragmatische Frage.
Ja, denke ich auch. Weil es ist, das hatte ich an der Uni sehr stark gemerkt. Da gibt es so den Versuch, allgemeingültige Begriffe zu benutzen. Mhm. Also es gibt, also dass man halt nicht dieses Bin-I benutzen muss, aber auch gleichzeitig nicht dann immer liebe Studenten und Studentinnen schreiben muss, sondern hieß es dann einfach immer nur noch liebe Studierende.
Das sind, ich möchte nicht sagen, aberwitzige Konstruktionen, aber manchmal ist es schon sehr merkwürdig, was das da für Blüten treiben kann.
Also es ging einmal so weit, dass auf einem Aushang, das hatte einer der Professoren da jetzt mal erzählt, dass er mal hingegangen wäre und hätte auf einen Aushang, auf dem halt irgendwie stand, liebe Erstsemester und Erstsemesterinnen und immer dieses Doppelte, er sich seinen Stift genommen hätte und hätte noch draufgeschrieben, liebe Kinder und Kinderinnen.
Ja, es gibt Übertreibungen.
Ja, es treibt zum Teil merkwürdige Blüten, die Sprache an so neue Herausforderungen halt anzupassen. So ein bisschen.
Ja, und das ist auch eine Sache, die in dem Roman drin vorkommt, die auch bei Science-Fiction-Schriftstellern immer wieder en vogue ist. Das ist die Sapir-Whorf-Hypothese. Das hat was mit Wahrnehmung und Sprachbezeichnung zu tun. Und ein Beispiel aus diesem Dunstkreis wird auch in Die linke Hand der Dunkelheit genannt, nämlich die verschiedenen Bezeichnungen für Schnee. Sie da 20 oder mehr haben. In den Inuit-Sprachen ist es tatsächlich hier genauso. Es gibt eine Notwendigkeit, die Bezeichnungen für Schnee zu differenzieren. Spätestens dann, wenn man in einer Gletscherspalte drin ist, weiß man, dass man den Schnee vielleicht differenziert betrachten sollte.
Ja.
Das passiert denen ja auch auf dieser großen Eisfläche. Und das ist, glaube ich, wiederum eine andere Ebene, eine Zugang zur Betrachtung, das Überwinden von festgefahrenen Denkstrukturen, dass man in der Notwendigkeit diese Bezeichnung über Bord werfen muss, differenzieren muss und sehr genau Bescheid wissen muss, einfach aus dem Grund des eigenen Überlebens, ob dieses Eis eine andere Form hat, die man mit einem Wort beschreiben kann. Mhm. Also auch hier ist das symbolisch zu betrachten.
Ja, also es ist ja, wie du gerade sagtest, es ist eine Frage der Notwendigkeit. Wenn ich für Eis in einem bestimmten Zustand ein Wort habe, das diesen Zustand und auch die Tragfähigkeit dieses Eises beschreibt, das lässt sich als Warnung einfach schneller rufen.
Ja, genau. Genau. Auch von wegen Wahrnehmung und Sprache, was auch interessant ist, ist Jenly Ai. Ja? Also die Gentinianer Aber vor allen Dingen, die Kaiden können den Namen Genli gar nicht richtig aussprechen. Sie bezeichnen ihn immer wieder anders. Sie können das L nämlich nicht aussprechen.
Genau.
Und da heißt er immer Genri-Ai. Mhm. Was ich auch interessant finde, also er ist das einzige Exemplar seiner Art auf diesem Planeten. Ja, er ist Legende, um mit Matheson zu sprechen. Er ist der Letzte und der Einzige, ja, der Letzte nicht, aber er ist der Einzige. Die anderen in seinem Raumschiff, die sind in Stasis versetzt. Das sind 11 Männer und Frauen. Und an die kommt er im Augenblick nicht ran. Das heißt, er ist sehr einsam. Mhm. Estraven ist ebenfalls einsam. Das hatten wir ja schon gesagt. Aber er wird sogar seines Vornamens beraubt. Nicht mal aus böser Absicht, sondern weil sie es einfach nicht können.
Genau.
Das heißt, auch hier ist schon, wenn er hört, wie er gerufen wird, dann ist er schon nicht mehr er selbst. Aber mit dem Nachnamen hat es eine ganz interessante Sache auf sich. Das kann man nämlich in drei verschiedenen Formen, wenn man von der englischen Sprache ausgeht, sehen. Zum einen ist I, das Ich, der Erzähler. Mhm. Ja, es ist der auktoriale Erzähler. Aber man kann es auch phonetisch, es ist nah an I, also ein Auge, der Beobachter dran.
Genau.
Ja, und im Roman, glaube ich, sagt Estraven, er habe den Nachnamen I wie einen Schmerzensschrei wahrgenommen.
Ja, genau. Und sich dann halt erst einmal gewundert.
Ja, das Interessante hieran ist, im Philoktet von Bernd von Heißler, das ist so eine sehr schwülstige Fassung dieser griechischen Sage, da das Philoktet auf dieser Insel, der wurde ja von einer Schlange gebissen und diese Wunde heilt nicht. Und ständig, wenn er auftaucht, dann ruft er Ei, Ei, Ei. Also genau dieses Wort benutzt er, um seine Schmerzen auszudrücken. Und das hat miteinander absolut nichts zu tun. Also ich glaube nicht, dass Le Guin das eine kannte oder umgekehrt. Aber es ist lustig, dass es diesen Zufall da gab. Mhm. Portland muss ich noch erwähnen. Mhm. In Portland ist was Lustiges passiert, und zwar gab es da 2013 tatsächlich eine Theateraufführung von Left Hand of Darkness. Mhm. Ja, man hat es schon mal versucht vor über 17 Jahren im Lifeline Theater in Chicago, das eine ganz große Tradition in Adaption von Literatur hat. Die haben den Lord of the Rings auf die Bühne gebracht, die Maske des Zorro, Jane Eyre und in 80 Tagen um die Welt, um nur einige zu nennen. Und die haben auch sich an Left Hand of Darkness versucht. Wie genau der Versuch ausgegangen ist, weiß ich nicht. Aber das in Portland befindliche Hand-to-Mouth Theater hat zusammen mit dem Portland Playhouse tatsächlich 2013 Left Hand of Darkness aufgeführt. Und der Regisseur Jonathan Walters heißt er. Der hat sich dafür interessiert, weil es ja eigentlich unmöglich ist, auf die Bühne zu bekommen. Er hat das wohl entdeckt bei der Recherche für ein anderes Projekt und sagte, die Aspekte wie Rassismus, Geschlechterbeziehungen und kulturelle Tabus, die haben ihm sehr gefallen, weil Le Guin das totally unklischeed angegangen ist. Le Guin selber war tatsächlich sehr glücklich darüber, dass ihr Roman auf die Bühne gebracht wurde, und im Portland Monthly hat sie gesagt, vom künstlerischen Aspekt ist es dankbarer, als würde man seine Arbeit an kommerzielle Filmemacher verkaufen. Jo, die standen natürlich kaum Budget, kaum Geld und auch nicht so ein großes Theater genau vor dem Problem, vor dem ein Filmemacher aber stehen würde. Wie stelle ich denn diese androgynen Charaktere dar?
Ja, genau.
Make-up,
ne? Genau.
Make-up, Perücken, Bodysuits. Ja, das Ganze ist auch, wie man in einer späteren Rezension vom Portland Monthly entnehmen kann, durchaus nach hinten losgegangen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Es muss furchtbar langweilig gewesen sein. 2,5 Stunden lang hauptsächlich Exposition. Aber interessant war, dass Estraven dargestellt wurde von einer sehr schlanken Schauspielerin, mhm, und Genli Ai tatsächlich von einem Schwarzen, von einem Afroamerikaner. Mhm. Und trotzdem hat es nicht hingehauen. Genau das ist so der abschließende Punkt, über den wir mal kurz sprechen können. Verfilmbar? Ja oder nein? Ich sag nein.
Würde ich auch sagen. Es ist sehr, sehr schwer. Also auch, es ist, finde ich, schwierig bis kaum machbar, eben diese vielen Schichten rüberzubringen. Und ich würde einfach auch sagen, dass dem Großteil der Kinogänger einfach zu wenig passiert.
Ja. Es findet viel über Ebenen statt, die man so in einem Film nicht transportieren kann. Das war ja schon ein Wagnis, Dune zu verfilmen. Der Wüstenplanet. Da gibt es ja auch, das Worldbuilding ist ja immens. Bei Herbert und bei Le Guin. Le Guin ist ja eine erfahrene Worldbuilderin, also alleine die Erdsee. Der Erdsee-Zyklus ist ja eine gewaltige Welt, die sie da erschafft. Und das Universum, in dem das hier spielt, das ist auch nicht ohne. Da muss man auch eine ganze Menge voraussetzen, was man in einem Buch ohne weiteres machen kann. Und ich meine noch nicht mal unverfilmbar wegen der Darstellung der androgynen Charaktere. Da fällt einem was ein. Da kann man mit CGI eine ganze Menge machen.
Ja.
Man kann einen eher zum maskulinen tendierenden Charakter durchaus so androgyn darstellen, dass er auch fast schon weiblich attraktiv aussieht.
Ja, also wenn es zum Beispiel in Captain America möglich ist, aus einem durchtrainierten Schauspieler mittels CG wieder einen Hänfling zu machen,
ja,
dann wäre das auch machbar.
Genau.
Aber ich denke halt einfach, es geht ja, am Anfang ist es viel mit Empfängen, es ist viel Politik. Da denke ich, ist schon bei vielen so ein Knackpunkt erreicht, wo sie sich denken, oh nein.
Ja.
Dann, es geht ja so richtig mit, ja, ich würde jetzt nicht sagen Action, aber so Schwung bekommt es ja eigentlich erst wirklich bei der Flucht.
Schon im Gefangenenlager fand ich es, ja, so zynisch sich das anhören mag, aber erfrischend, weil da endlich mal was passiert.
Ja, das stimmt auch, ja. Also, ja, doch, man könnte sagen, ab der Gefangennahme von Genli, doch, ja.
Ja, es ist ein, eine Fluchtgeschichte.
Mhm.
Anschließend ist es diese Abenteuergeschichte da auf dem Eis. Da kann man natürlich eine Menge machen, aber ich fürchte, die eigentliche Aussage wird man nicht treffen können. Und wenn, dann nur sehr, sehr grob. Das, glaube ich, passt einfach nicht. Es ist zu komplex. Es ist zu komplex. Weil auch, und das ist der wichtige Punkt, die Charaktere es schaffen, ihre Differenzen zu überwinden. Also damit meine ich noch nicht mal Streit oder dergleichen. Sie geraten auch, Estraven und Genly, geraten auch ein wenig aneinander, aber es kommt nie wirklich zu einer gewaltigen Aggression. Sie haben unterschiedliche Standpunkte und die überwinden sie schließlich und verstehen, anders zu denken, indem sie diese dritte Sprache benutzen, eben die Sprache der Gedanken, wo es auch heißt, in der man ja nicht lügen kann.
Genau. Also es ist ja, Estraven hatte ja immer auch versucht, Genlys Schiffgretor und auch sein Schiffgretor zu wahren. Ihm war das ja gar nicht bewusst, dass ihm dieses, also dass Genly dieses Konzept eigentlich völlig fremd ist und er deswegen da gar nicht mitspielen kann. Es gibt ja diese eine Szene mit Estravens Kämmering, bei der Genly ja feststellen musste, dass man Schiffgretor nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch auf ethischer Ebene spielen kann und der Kämmering ihn in zwei Zügen schachmatt gesetzt hat.
Mhm.
Was außer lesen, drauf einlassen. Also ich kann das Buch auch nur empfehlen. Es benötigt einiges an Zeit zum drüber nachdenken. Also lesen lässt es sich schnell, aber richtig genießen kann man es wirklich erst, wenn man sich auch wirklich die Zeit nimmt und lässt es auf sich wirken und denkt über die ganzen Denkansätze, die Le Guin einem mit diesem Buch gibt, sich auch drauf einlässt.
Ja, das ist vollkommen richtig. Man muss sich drauf einlassen. Es ist auf den ersten Seiten gar nicht so einfach, dieses Abenteuer mitzulaufen. Man wird belohnt nachher mit ein bisschen Action, aber das Nachdenken, das funktioniert langsam. Ja, es ist, ja, wenn man diese Ebene nicht mitbekommt, ist das so eine Sache damit. Ich kann das Buch auch nur empfehlen. Man muss sich damit beschäftigen, das ist gar keine Frage. Ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast ein bisschen angeregt haben, ein paar Hinweise gegeben haben, denn in der kurzen Zeit können wir das Buch nicht wirklich erschöpfend behandeln, was einfach daran liegt, dass es so viele Ebenen hat, dass man es von so vielen Seiten aus anfassen kann, dass man darüber nachdenken kann, dass es wirklich tiefe Gedanken in sich trägt. Daher zu Recht eins der Meisterwerke der Science-Fiction-Literatur zu bekommen im Heine Verlag für unter 10 Euro, ordentliches Taschenbuch.
Mhm.
Gutes Vorwort übrigens, auch von Ursula K. Le Guin vorne drin.
Oh ja.
Ja. Das sollte man sich auch ganz genau zu Gemüte führen. Science Fiction wird oft als extrapolative Literatur beschrieben, ja geradezu so definiert und so weiter. Es geht damit weiter, dass Extrapolation gar nicht notwendig ist, um gute Science Fiction zu schreiben. In jedem Fall, das Werk wird bleiben, hoffe ich zumindest. Und ja, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über dieses doch sehr schwierige, aber unglaublich tolle Buch zu diskutieren. Und ich hoffe, dass wir das bei Gelegenheit mal wiederholen können.
Ja, denke ich doch schon, weil ich muss sagen, es hat mir trotz meiner anfänglichen Nervosität sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich.
Und ja, gerne wieder. Wenn ich mal wieder mit diskutieren darf, gerne wieder.
Na klar. da fällt uns schon was ein. Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe das innen benutzt. Ja, vielen Dank, dass ihr uns gefolgt seid auf den Winterplaneten. Es ist auch derzeit sehr kalt da draußen, insofern konnte man das sehr gut nachvollziehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, ein paar Anregungen mitbekommen habt. Wie gesagt, komplett können wir das Buch einfach nicht besprechen, dafür ist es viel zu vielschichtig. Aber den ein oder anderen Hinweis haben wir euch, glaube ich, mitgeliefert. Okay, das war's soweit von Sigma to Foxtrot. Nochmal herzlichen Dank an dich, Rebecca, fürs Mitmachen. Und ich verbleibe mit den freundlichsten Grüßen. Bis zum nächsten Mal.
Ich auch. Ciao.